Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Das Ringen um die EU-Spitzenposten beschäftigt uns auch in dieser Sendung. Und da heute Finnland die EU-Ratspräsidentschaft für die nächsten 6 Monate übernimmt, fragen wir nach der finnischen Perspektive bei der Nominierung der wichtigen EU-Ämter und den Zielen für diese nordische Ratspräsidentschaft. Zum Schluss der Sendung berichten wir von der schwierigen Aufarbeitung der Ermordung der Juden zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges in Rumänien. EU-Staats- und Regierungschefs ringen noch immer um die Besetzung mehrerer Spitzenposten, so auch das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Nachdem der Sondergipfel in Brüssel gestern um 23 Uhr unterbrochen wurde, führte EU-Ratschef Donald Tusk die Nacht hindurch Einzelgespräche mit den Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten. Die sind nun beendet, wie Ralf Siener aus Brüssel berichtet.
Es bleibt bei seinem Kompromissvorschlag, dass der Sozialdemokrat Franz Timmermans EU-Kommissionspräsident werden soll und Manfred Weber von der konservativen Europäischen Volkspartei Präsident des Europäischen Parlaments. Allerdings hat Tusk seinen Kompromissvorschlag ergänzt, und zwar um das Angebot, dass die Europäische Volkspartei auch den nächsten Ratspräsidenten stellt, also seinen eigenen Nachfolger, den Nachfolger von Donald Tusk oder die Nachfolgerin. Ob der Widerstand der osteuropäischen Staats- und Regierungschefs gegen Franz Timmermans damit überwunden werden kann, das ist noch offen. Fest steht nur, dass der Druck zum Kompromiss wächst und dass die Staats- und Regierungschefs entschlossen sind, bis heute Mittag eine Lösung zu finden. Denn die meisten von ihnen haben Anschlusstermine in ihren Hauptstädten und an einem zweiten Sondergipfel in diesem Monat ist keiner von ihnen interessiert. Man will Fakten schaffen, bevor das EU-Parlament an diesem Mittwoch seinen Präsidenten wählt und damit seinerseits Fakten schafft.
Und deshalb haben die EU-Staats- und Regierungschefs die Beratung auch wieder aufgenommen. Ab heute übernimmt Finnland die EU-Ratspräsidentschaft für die nächsten 6 Monate, was bei dem Zähnering um die europäischen Spitzenposten fast untergeht. Ich möchte nur mit Tiina Rajamäki, Journalistin bei Helsingin Sanomat, der größten finnischen Tageszeitung, über die finnische Position bei der Postenvergabe und auch über die Ziele der finnischen Ratspräsidentschaft sprechen. Frau Rajamäki, steht die finnische Mittel-Links-Koalition zu dem niederländischen Sozialdemokraten Franz Timmermans oder unterstützt sie das Prinzip des Spitzenkandidaten?
Also der finnische Ministerpräsident Antti Rinne ist Sozialdemokrat und hat sich früher dazu geäußert, dass er Timmermans unterstützt. Aber hat er auch jetzt gesagt, dass es eigentlich von dem ganzen Paket abhängt, was in Brüssel verhandelt wird. So sieht die Lage aus jetzt.
Es gibt ja viel Kritik, wenn mit Weber nicht der Kandidat der stärksten Fraktion zum Präsidenten der EU-Kommission nominiert würde, als ein Zeichen gegen die Demokratie. Unter anderem der irische Regierungschef äußerte die Befürchtung, dass Timmermans die EU in Ost und West spalten könnte. Teilt man diese Einschätzung auch in Helsinki?
Hat die finnische Regierung sich noch nicht geäußert, aber da wird Finnland auf jeden Fall Kompromisse suchen. Die größte Interesse Finnlands während dieser Präsidentschaft ist, dass alles so gut funktioniert wie möglich, auch mit den Dezernatstaaten. Das ist auf jeden Fall die Interesse Finnlands.
Das Regierungsprogramm der neuen Mittel-Links-Koalition in Helsinki könnte ja auch den EU-Kurs bestimmen, denn Finnland will nun Vorreiter im Klimaschutz werden. Bis 2035 sollen die Emissionen im Land selbst auf netto null sinken und auch in der EU will Finnland ehrgeizige Klimaziele festschreiben. Bisher konnten sich allerdings die Mitgliedsländer nicht auf eine langfristige EU-Klimastrategie einigen. Wenn es nach Finnland geht, dann wird aber bis spätestens 2050 auch die EU klimaneutral werden. Wie will Finnland denn die osteuropäischen Länder mit ins Boot holen?
Das wird nicht leicht sein. Das ist auf jeden Fall so. Die Reaktionen nach dem Treffen jetzt im Juni, wo es über die Klimaziele gesprochen wurde, wurde in Finnland aber auch vermittelt, dass Polen, Tschechien, Ungarn, Estland haben in Hintergrundgespräche gesagt, dass in ein paar Monaten könnte es anders bei denen aussehen. Also da könnte mehr Bereitschaft sein, als jetzt da war. Polen hat sich ja auch dazu geäußert, dass da eine ganz konkrete Vorschlag von Kompensation sein sollte. Aber einfach wird es nicht sein.
Wie engagiert ist denn die finnische Regierung selbst bei der Einsparung von CO2 und bei der Energieeffizienz?
Das war ja das große Thema jetzt im finnischen Parlamentswahl im April. Die Grünen sind jetzt in der Regierung. Und ist schon ein von den wichtigen Zielen der Regierung. Finnland ist ambitiöser. Hier sollte es schon 35 klimaneutral sein. Aber Finnland zeigt sich als ambitiöser aus, als es eigentlich hier ist. Also da gibt es noch ganz große nationale schwierige Fragen, was noch gelöst werden sollen, zum Beispiel, wie man die Wälder und Holz von Finnland benutzt. Zum Beispiel gibt es eine ganz große Diskussion über neue große Investition in Lappland, in Kemi von einem Zellulosa-Werk. Und das wird hier auch nicht leicht sein, obwohl Finnland das ganz gerne so zeigt, dass wir da Vorreiter sind.
Nicht leicht wird wahrscheinlich auch, dass Finnland während seines EU-Ratsvorsitzes nur 2 EU-Gipfel ausrichten wird, nicht wahr?
Bitte?
Es wird nicht leicht, weil ja Finnland auch nur 2 EU-Gipfel ausrichten wird, dann die Klimaziele noch durchzusetzen.
Ja, stimmt. Das wird knapp von der Zeit, ja.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich sprach mit Tiina Rajamäki. Sie ist Journalistin bei Helsingin Sanomat, der größten finnischen Tageszeitung. Der Klimawandel war beim Wahlkampf in Finnland im April das dominierende Thema, ähnlich wie bei den Europawahlen. Und so hat die neue Mitte-Links-Koalition in Finnland den Klimaschutz zum wichtigsten Regierungsziel erklärt. Auch wenn die Regierungskoalition konkrete Umsetzungspläne, wie auch gerade gehört, für ihre ehrgeizigen CO2-Einsparungsziele noch schuldig bleibt. Aber auf den Rückhalt in der Gesellschaft und Wirtschaft kann sie schon mal bauen. Und der politische Ehrgeiz der finnischen Politik spiegelt sich schon längst in Wirtschaft und Gesellschaft. Jenny Roth hat einen Milliardär getroffen, der sich jetzt als Klimaschützer versucht.
Da war kürzlich noch ein Riesenbohrer. Im Juni wird dann ein zweites Loch gebohrt. Siehst du das Ventil da? Dahinter das Loch, 6 Kilometer tief, durch das wir Wasser pumpen. Es macht da unten dann eine Kurve wie ein Eishockeyschläger. Da hinten wird dann ein neues Loch gebohrt, durch das wir das Wasser wieder hochholen.
Mika Antonen steht vor einem Metalltor in Otaniemi, in Espoo, einer Satellitenstadt von Helsinki. Er trägt einen Parka, die blonden Haare zurückgegelt, sportlicher Typ. Die Zäune rund um das fast leere Gelände hat er mit riesigen Plakaten tapezieren lassen. Dosi Diipia steht da, sehr tief. Das 6-Kilometer-Loch ist Teil eines Geothermie-Experiments. Mika Antonen, Chef der Tankstellenkette ST1, hat große Ziele. Er will den Klimawandel stoppen, ein Gamechanger sein, etwas entwickeln, das alles verändert.
Wir wollen weg von fossilen Brennstoffen. Auch die Wärmeerzeugung muss funktionieren, ohne irgendetwas zu verbrennen, egal ob Kohle oder Holz. Die Energie fürs Fernwärmenetz in Helsinki kommt zum Beispiel noch aus 2 Kohlekraftwerken. Ich hoffe, dass wir unser Wasser bald in das Netz einspeisen können.
Mika Antonen hat einen Startvorteil. Das Gestein hier in Finnland ist hart. Man muss zwar tief bohren, um an warmes Wasser zu kommen, aber dafür speichert der Stein die Wärme auch besser. 121 Grad heiß ist das Wasser in 6 Kilometern Tiefe. 80 bis 100 Millionen Euro kostet Antonens Projekt. Ohne Garantie auf Gewinn oder Anwendbarkeit. Aber als Milliardär kann er sich das Risiko leisten.
Es ist eine Wertefrage. Wenn wir den Folgegenerationen eine lebenswerte Welt hinterlassen wollen, müssen wir neue Lösungen finden, von denen wir vielleicht noch nichts wissen. Dafür muss man risikobereit sein. Und wir haben ja gar keine andere Wahl.
Damit spielt der Unternehmer auf die wachsende Energienachfrage an. Für Digitalisierung, künstliche Intelligenz, technische Gadgets. Dazu kommt die wachsende Weltbevölkerung. Kleine Veränderungen wie der Einsatz von Elektroautos würden nicht reichen, glaubt Antonin.
Wenn man Elektroautos mit Energie aus Kohle betreibt, hilft das auch nicht weiter. Außerdem, selbst wenn sich 200 Millionen Menschen einen Tesla leisten könnten, was bringt das schon? Wenn eine finnische Familie einen Weihnachtsurlaub in Thailand macht, dafür kann sie 10 Jahre mit einem alten Auto fahren. Das ganze System muss sich ändern. Der Einzelne kann nichts tun. Wenn ich aufhöre zu fliegen, fliegt Finnair trotzdem weiter.
Jenny Roth stellte den millionenschweren Klimaretter aus Finnland vor. Die systematische Ermordung der Juden während des Zweiten Weltkrieges wurde in Rumänien jahrzehntelang tabuisiert. Mehr als 250.000 Jüdinnen und Juden wurden verfolgt und mithilfe der rumänischen Regierung ermordet. Denn Diktator Ion Antonescu war ein enger Verbündeter des NS-Regimes in Deutschland. In dieser Woche schildern wir in Europa heute den mühsamen Aufarbeitungsprozess in Rumänien. Dabei kommt man an dem Pogrom von Jasch nicht vorbei. Die nordrumänische Kleinstadt sollte im Sommer 1941 laut offiziellen Befehl von Juden gesäubert werden. Und damit begann der Massenmord an den rumänischen Juden. Laila Knüppel hat einen der noch wenigen Überlebenden für uns getroffen.
Mit einer Sonnenbrille auf der Nase sitzt Janko Zuckermann in der ersten Reihe des jüdischen Gemeindesaals in Bukarest. Vorne werden Kerzen angezündet zum Gedenken an die 6 Millionen Juden, die während des Holocausts ermordet wurden. Vermutlich trägt Zuckermann die Sonnenbrille wegen eines Augenleidens. Er ist 97 Jahre alt. Da kann man das eine oder andere Zipperlein haben. Nun sieht es aber so aus, als könne er das Licht der Kerzen nicht ertragen. Die Strahlen dieser schüchtern zuckenden Flämmchen, die hier am israelischen Holocaust-Gedenktag an all das Leiden erinnern.
Ich freue mich, ich spreche in Deutsch. Ja, ein bisschen verstehe.
Zuckermann selbst hat das Pogrom von Jasch, die berüchtigten Todeszüge, überlebt. Verbrechen, die vom rumänischen Staat lange verschwiegen und tabuisiert wurden. Hunderte Mal hat er seine Geschichte schon erzählt, Lehrern, Schülern, Journalisten. Trotzdem ist Zuckermann bereit, der Journalistin aus Deutschland alles noch einmal zu schildern. Bei sich zu Hause in einer Bukarester Plattenbauwohnung. Dort kramt er einen Stapel Papier hervor, dicht an dicht mit zierlichen Buchstaben beschrieben, seine Biografie.
80%
fertig. 1922 wurde Zuckermann im nordrumänischen Jasch geboren. Als Sohn eines Eisenwarenhändlers, 3 Schwestern, die Mutter früh verstorben. So steht es in der Biografie.
Damals war die Hälfte der Bevölkerung in Jasch jüdisch. Juden und Nichtjuden haben ganz normal zusammengelebt, sich gegenseitig geholfen. In Jasch gründeten sich zwar auch faschistische, antisemitische Gruppen wie die Legionärsbewegung. Von Zeit zu Zeit schmissen sie Fensterscheiben von jüdischen Läden ein. Aber das war eher eine Ausnahme. Ein Pogrom in Jasch, das war für uns unvorstellbar.
In Jasch, sie waren ein paar Pogrom und de la Jasch.
Janko Zuckermann blättert weiter in seiner Biografie, überschlägt ein paar Seiten. Im Sommer 1940, erst 18 Jahre alt, endet das weitgehend friedliche Leben. Die Sowjetunion greift Rumänien an, die UdSSR besetzt aufgrund des Hitler-Stalin-Pakts die Nordbukowina, Bessarabien und das Herzegebiet. Wenige Monate später übernehmen Diktator Ion Antonescu und die faschistische Legionärsbewegung in Rumänien die Macht. Sie sind mit dem NS-Regime verbündet und beteiligen sich im Juni 1941 am deutschen Überfall auf die Sowjetunion. Geheimdienste streuen das Gerücht, Juden im nahe der Grenze gelegenen Jasch hätten der Roten Armee Zielangaben für Bombenangriffe übermittelt.
Am 29.
Juni um 8.30 Uhr wurden wir durch Schläge an die Haustür geweckt. Sie riefen, Juden, kommt raus! Wir mussten uns mit den Gesichtern zur Wand drehen, in Reihen aufstellen, losgehen. Wohin, wussten wir nicht. Mein Vater und mein Schwager gingen neben mir. Ich trug eine Armbanduhr an der erhobenen Hand. Ein Soldat kam zu mir, schlug mich zweimal ins Gesicht und nahm die Uhr. Er sagte, die wirst du nicht mehr brauchen. Da wurde uns klar, dass etwas Schreckliches passieren würde. Aber mein Vater sagte, Jankule, möge diese Uhr ein Opfer für deine Seele sein.
Jasch soll von Juden gesäubert werden, ordnete Antonescu an. Rumänische Soldaten, Polizisten, deutsche SS-Soldaten, Anhänger der faschistischen Legionärsbewegung, Zivilisten beteiligten sich an den Übergriffen. Häuser wurden geplündert, Juden erschossen und erschlagen. Hier in Zuckermanns Wohnzimmer, voller Bücher, Aufzeichnungen und Krimskrams, fällt es schwer, sich das damalige Geschehen vorzustellen.
Wir merkten, dass wir zur Polizeistation gebracht wurden. Am Eingang des Hofes standen Soldaten und Polizisten mit Peitschen. Wer reinging, wurde auf den Hinterkopf geschlagen. Viele starben auf der Stelle. Meinem Vater, meinem Schwager und mir gelang es, den Schlägen zu entgehen. Als wir in den Hof kamen, mussten wir uns mit dem Gesicht zum Boden hinlegen.
Die Nachbarin von Zuckermann schaut vorbei. Sie plaudern über klassische Musik, die Zuckermann so sehr liebt. Erleichtert, wenigstens für kurze Zeit in die Harmlosigkeit des Smalltalks zurückkehren zu können. Denn von den Todeszügen zu sprechen, scheint Zuckermann noch immer schwer zu fallen. Nachdem er und andere jüdische Männer und Jungen den Tag und eine Nacht im Hof der Polizeistation verbracht hatten, wurden sie zum Bahnhof gebracht. Dort wartete ein Zug mit Viehwaggons. Gemeinsam mit 136 Personen wurde Zuckermann in einen Waggon getrieben, Ritzen und Fenster vernagelt.
Auf dem Boden des Waggons war eine dicke Schicht Dung und darauf eine Kalkschicht. Das führt zu einer chemischen Reaktion, die extreme Hitze erzeugt. Später fand ich heraus, dass es etwa 65 Grad heiß gewesen sein muss. Nach einer Stunde starb der Erste. Als 25 von den 137 Menschen in meinem Waggon tot waren, hörte ich auf zu zählen.
Der Zug fährt von Jasch nach Podoliloi, das gerade 30 Kilometer entfernt liegt. Am Ende dauert die Fahrt des Todeszuges über 8 Stunden, ein qualvolles Sterben.
Von den 2000
Menschen in meinem Zug überlebten 800. 1200 wurden auf dem Friedhof von Podoliloi begraben.
Mehr als 13.000 Juden starben bei dem Pogrom von Jasch. Zuckermann, sein Vater und sein Schwager überlebten.
Laila Knüppel berichtete aus Jasch. Auch morgen geht es hier um das Thema und die literarische Aufarbeitung in Rumänien. Gleich erwartet Sie hier im Deutschlandfunk meine Kollegin Christiane Florin mit der Sendung Tag für Tag. Der Papst sagt nicht nein, aber wozu sagt er ja, fragt sie dann. Franziskus Brief zum synodalen Weg ist eines der Themen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.